Ich glaube nicht, dass jeder seine Jobs verliert durch AI. Niemand muss Angst haben vor AI. Man muss nur Angst haben davor, dass man sich nicht mit AI beschäftigt. Die Zeit, um zu reflektieren, ist gefühlt immer knapper. Aber die Kraft von Selbstreflexion wird in Wirklichkeit immer größer. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf und ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Leitwolf-Podcasts. Denn heute schauen wir zurück auf ein ganzes Jahr, auf das Jahr 2024. Und im heutigen Podcast würde ich dir gerne meine ganz besonderen Highlights mit dir teilen, weil dieses Jahr war wirklich voll von raketenmäßigen Highlights in Bezug auf gutes Führen. Das erste Highlight, das ich mit dir teilen möchte, kommt von hier. Es sitzt zwischen meinen Ohren und heißt Mindset. Ja, ich habe 16 Chefs gehabt in meiner Karriere, 16 Chefinnen und Chefs. Und der für mich wahrscheinlich Beste, für den ich auch heute noch durchs Feuer gehen würde, der hat mal gesagt, Stefan, ich möchte gerne die Worte, ich kann das nicht, am liebsten aus dem Repertoire meiner Firma streichen, raus aus dem Wortschatz. Ich kann das noch nicht, ist vollkommen okay. Und etwas völlig anderes. Und genau in diese Richtung ging mein erstes Highlight dieses Jahres, nämlich in Richtung Mindset. Der erste Impuls kam ganz am Anfang des Jahres, als ein guter Freund, der in Zukunft hier auch mithelfen wird, unsere Produkte noch digitaler zu machen und das ganze Erlebnis Leitwolf noch stärker zu machen und vielleicht eines Tages auch auf dein Smartphone zu bringen. Der hat mich aufmerksam gemacht auf einen Podcast in den USA, auf eine Show, die heißt die Tim Ferriss Show und auf einen ganz besonderen Podcast mit Hugh Jackman. Toller Schauspieler, Musical Actor. Und diesen Podcast habe ich mir angehört, vom Anfang bis Ende. Und der war so gut, dass ich ihn mir sogar ein zweites Mal angehört habe. Da sind so viele tolle Dinge drin gewesen, die Hugh Jackman in diesem Podcast teilt. Unter anderem über seine Routinen, sein Zusammenleben mit seiner Frau, dass sie sich angewöhnt haben, jeden Tag mal eine halbe Stunde miteinander gemeinsam zu lesen. Ein Zitat namens Leadership is in your actions. Ja, Führen ist in deinem Handeln. Und eben auch der Satz Mindset kann ich wählen. Und ich wähle meine Gedanken. Und das ist für mich eine Sache, die in diesem Jahr noch klarer geworden ist. Die vielleicht noch nicht jedem so bewusst ist. Meine Gedanken kann ich wählen. Meine Gedanken passieren mir nicht einfach. Die kommen nicht einfach von außen zu mir. Auch wenn wir vielleicht manchmal Angst haben oder wenn wir uns mal überwältigt fühlen. Ganz normal, ganz menschlich. Aber meine Gedanken kann ich wählen. Ja? Mein Mindset kann ich wählen. Meine Haltung kann ich wählen. Und wie ich eine Situation mit meinen Gedanken angehe, das kann ich wählen, das kann ich entscheiden. Und das kam zum Teil aus dem sehr guten Podcast mit Hugh Jackman in der Tim Ferriss Show. Ich hatte ein zweites Erlebnis dieses Jahr, das genau in die gleiche Richtung geht, nämlich die Kraft deines eigenen Mindsets, die Kraft deiner eigenen Gedanken. Und zwar habe ich dieses Jahr bewusst 4 Tage Zeit und auch einiges an Geld investiert in eine Erfahrung, bei der ich schon seit 7 Jahren mit dem Gedanken spiele, ob ich sie denn irgendwann mal mache. Vielleicht warst du schon mal bei ihm, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, wenn nicht, dann empfehle ich ihn dir jetzt. Der Mann heißt Tony Robbins. Sein Event, das wahrscheinlich die meisten Menschen erreicht, heißt Unleash the Power Within. Und ich habe schon seit 6, 7 Jahren von Tony Robbins gehört, habe seine Botschaften in meiner Kommunikation. Er macht ein tolles Outbound Marketing. Ich kriege immer mal wieder E-Mails gepusht, die sind gut. Und ich habe auch das ein oder andere Mal Videos, kurze Videos von ihm gesehen, wie er etwas tut, wofür ich ihn bewundere. Ich habe noch niemanden auf der Welt gesehen, der das, was er tut, so wirksam tut wie er. Große Kudos an Tony Robbins. Ich glaube, er spürt intuitiv und er hört, weil er genau hinhört, etwas, was man nennt Self-Limiting Beliefs. Paradigmen. Boxen, die wir um unser eigenes Denken herumpacken, um uns zu begrenzen. Selbstbegrenzende Glaubenssätze. Jeder hat sie. Auch du. Auch ich. Und was Tony Robbins einzigartig gut kann, ist, diese selbstbegrenzenden Glaubenssätze sichtbar machen und den Leuten aus dem Kopf zu ziehen und damit das Denken zu befreien. Ich finde es großartig. Also, wenn du mal mit dem Gedanken spielst, schau dir gerne mal die ganzen YouTube-Videos von ihm an. Ich weiß, es ist von der Show her, von der Experience her, wird es sicherlich nicht in jeder Kultur auf der Welt gleich positiv wahrgenommen. Und man muss, glaube ich, schon dafür gemacht sein. Man muss es mögen, diese Art von Event. Ich war mit 13.000 Menschen in der Längstes Arena in Köln zusammen für 4 Tage. Über 1.000 waren noch an den Zoom-Bildschirmen und waren virtuell dabei. Aber mir hat es wirklich sehr gefallen. Mir hat es sehr viel Wert gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich über Feuer laufen würde, dass ich über glühende Kohlen gehen würde. Habe ich aber getan. Wirst du dann vielleicht auch tun, wenn du hingehst. Also wenn dir das, was ich jetzt sage, gefällt, wenn dir die Videos mit Tony auf LinkedIn, auf Instagram, auf YouTube gefallen und wenn du mit dem Gedanken spielst, mal etwas zu erleben, was dir hilft, deine eigenen self-limiting beliefs loszuwerden, dann geh zu Tony Robbins. Das war mein Highlight Nummer 1 unter dem Thema Mindset. Das können wir wählen. Ein zweites, ein Thema, was, wenn du schon einige Zeit folgst dem Leitwolf-Podcast, du schon öfter von mir gehört hast, ist das Thema toxisches Verhalten. Die Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich hier so 2 rote Punkte sitzen habe. Die kannst du nicht sehen. Ich kann sie auch nicht sehen. Sie sind aber da. Der eine Knopf, bark, bark, da gehe ich hoch, wenn einer da drauf drückt, ist Zynismus. Zynismus, nicht nur zynisches Verhalten, weil das kann man mal machen, dass man sich mal zynisch verhält. Aber Zynismus. Ja, also etwas zum Prinzip erheben ist ja ein Ismus. Zynisches Verhalten als Dauerzustand, dann gehe ich hoch. Da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Und toxisches Verhalten ist da sehr nah dran. Und wenn man dann auch noch das Pech hat, toxische Chefs zu haben, oder wenn man als C-Level einen toxischen Aufsichtsrat hat, oder als CEO, der direkt an diesen Aufsichtsrat berichtet, einen toxischen Aufsichtsrat hat, weil er entweder unlautere Dinge tut oder narzisstisch veranlagt ist, dann hat man als C-Suite ein verdammtes Problem. Und dann kann man auch schon mal daran verzweifeln. Manche verzweifeln und kündigen und gehen lieber. Diese 2 Firmen, ja, wir haben jetzt mittlerweile für 170 Firmen gearbeitet. Diese 2 Firmen, mit denen wir auch in diesem Jahr arbeiten durften, haben CEOs, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die sich nicht haben ins Boxhorn jagen lassen, die mutig gewesen sind, die zusammengerückt sind und die mutig das Richtige getan haben, statt feige das Bequeme. Und ich glaube, sie hatten dieses Jahr die eine oder andere schlaflose Nacht. Weil du dir natürlich als CEO, als Geschäftsführer, Geschäftsführerin nicht sicher sein kannst, ob dein Aufbegehren gegen den eigenen Aufsichtsrat Erfolg hat oder nicht. Sicher ist es nicht. Sicher ist nur, dass es schwierig wird. Aber in beiden Fällen hat es geklappt. In beiden Fällen ist es diesen Geschäftsführungen gelungen, toxisches Verhalten und das falsche, unlautere von unten nach oben aus ihren eigenen Aufsichtsräten rauszukriegen. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, Chapeau an diese 2 Teams, an diese 2 Leadership-Teams, dass ihnen das gelungen ist. Das ist für mich eines der Highlights des Jahres, weil es zeigt, wenn man zusammenkommt, wenn man das Richtige tut, wenn man die Kräfte bündelt, dann kann man sogar von unten nach oben die falschen Leute aus der Firma spülen. Ich fand das großartig. Was ich ebenso großartig fand dieses Jahr, war Veränderung aus der Mitte. Veränderung aus der Mitte der Organisation. Ich spreche jetzt über eine Frau, die mir begegnet ist im September 2024. Die Dame heißt Marion. Marion ist seit einer ganzen Reihe von Jahren in einer Firma, die wir damals ein erstes Mal kennengelernt haben in Deutschland. Geplant war das Gespräch für 3 Stunden, es wurden 5,5 und das habe ich sehr gerne investiert und genossen, dieses Gespräch. Weil diese Firma von Führungskräften geführt wird, die das Richtige tun wollen. Die allerdings eine Vergangenheit haben, in der das noch nicht immer so war. Die haben eine Führungskultur drin, die noch geprägt ist aus der Industrialisierung, die damals richtig war und die jetzt eben großen Veränderungen unterzogen wird. Und zuerst sprachen wir zu dritt, ja, mit 2 der Geschäftsführer. Und die Marion war noch nicht dabei. Und plötzlich sagt der eine von den beiden, ey, wo ist eigentlich die Marion? Warum ist sie nicht dabei? Ich gehe mal gerade raus. Zack. 2 Minuten später kam er wieder rein und Marion war dabei. Und wir haben uns kurz kennengelernt und ich habe kurz erklärt, wie wir mit einem 4-Säulen-Modell, mit den 4 Rädern der Transformation, immer wieder wirksam beitragen dürfen von außen, um die Führungskultur einer Firma von dort, wo sie ist, über etwa 3 Jahre zu transformieren, dorthin, wo sie sein muss, damit diese Firma langfristig lebensfähig und bedeutsam sein kann. Und sie hörte mir sehr aufmerksam zu und sagte am Ende nur, als ich fragte Marion, was meinen Sie, wie sehen Sie das Ganze? Sie sagte nur, das ist genau das, was wir brauchen. Weil wir brauchen in dieser Firma hier 3 Änderungen. Erstens, Konsequenz. Damit von allen immer das Richtige getan wird, auch wenn es unbequem ist. Das haben wir hier nicht immer gehabt, Herr Hohmeister. Zweitens, junge Leute ernst nehmen. Junge Leute wirklich genauso werten und ihnen genauso zuhören wie erfahrenen Mitarbeitenden. Ja, also junge Leute ernst nehmen. Ja? Junge Leute genauso ernst nehmen wie erfahrene Leute. Das wäre schön, wenn sich das hier bei uns ändern würde. Und drittens, wirklich zuhören, statt nur Alibi zuhören. Ich bin hier mal vor einiger Zeit von einem Geschäftsführer eingeladen worden, mir ihm mal zu präsentieren, wie ich ein Problem sehe. Dann hat er mir 15 Minuten zugehört, manchmal Kopf genickt, aber dann am Ende das Gespräch geschlossen mit den Worten, ja Marion, das mag ja alles sein, aber sowas haben wir hier noch nie so gemacht. Das läuft hier immer anders. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Und Herr Hohmeister, das fand ich nicht so witzig. Zitat Ende. Ja, und jetzt ergänze ich wieder, ich, Stefan. Ich kann das komplett verstehen, wenn Menschen in der Mitte einer Firma sagen, wir werden hier nicht ernst genommen. Man hört nicht wirklich zu. Man macht eigentlich nur Alibi zuhören, um uns dann abzuwürgen mit den Worten, ja, das haben wir hier aber noch nie so gemacht. Und diese Frau, diese Marion, treibt jetzt die Veränderung aus der Mitte. Sie wird unser Ansprechpartner sein, sie wird unser Projektpartner sein, auf der Reise, diese Firma in den nächsten 3 Jahren zu transformieren. Von einer alten Führungskultur in eine neue, moderne, viel internationalere als vorher. Das, was Marion gemacht hat, ist für mich ein Highlight 2024. Danke, Marion. Ein 4. Highlight war einfach eine Erkenntnis, die sich nur geschärft hat. Die hatte ich schon vor vielen Jahren, aber sie hat sich dieses Jahr noch einmal geschärft, weil wir dieses Jahr in so vielen Change-Projekten dabei sind. Als ich noch ein junger Manager war, so zwischen 20 und 30, dachte ich immer, Widerstand ist schlecht. Vor allen Dingen Widerstand gegen Veränderung ist schlecht. Mittlerweile denke ich komplett anders. Widerstand gegen Change ist gut und macht mich nicht nervös. Ich werde heutzutage nur noch dann nervös, wenn wir etwas verändern und es kommt kein Widerstand. Dann frage ich mich mittlerweile, haben wir überhaupt genug verändert? Hat überhaupt jemand gemerkt, dass hier eine Veränderung kommen soll? Vielleicht hat überhaupt keiner zugehört, vielleicht hat keiner gemerkt, was hier passieren soll. Also heutzutage werde ich nicht mehr nervös, wenn Gegendruck kommt. Heutzutage werde ich nervös, wenn kein Gegendruck kommt. Weil Veränderung erzeugt Resistenz. Und Resistenz ist erstmal gut. Dann kann man ja damit arbeiten. Ja? Also Resistenz gegen Change ist nicht schlecht, sondern gut. Ja, und diese Erkenntnis hat sich dieses Jahr nochmal geschärft in mir, auch weil wir in so vielen Transformations- und Veränderungsprojekten beitragen dürfen. Eine der großen Erkenntnisse des Jahres ist auch die Veränderung der Haltung gegenüber AI, gegenüber künstlicher Intelligenz. Ja, AI wird Change beschleunigen. Und die AI-Fizierung der Wirtschaft wird die vielleicht schnellste und vielleicht auch deutlichste Revolution und Transformation der Wirtschaftswelt sein. Die Industrialisierung hat 3 Generationen gedauert, wahrscheinlich 80 bis 100 Jahre. Die Digitalisierung hat nur noch 1 Generation gedauert, vielleicht 30 Jahre. Die AI-Transformation wird nur noch höchstens 10 Jahre dauern, vielleicht weniger. Und dann wird sie viele Jobs berührt haben in der Geschäftswelt. Ja, das stimmt. Der Change wird schneller sein und AI wird kommen. Aber nein, ich glaube nicht, dass jeder seine Jobs verliert durch AI. Einige Aufgaben werden ersetzt werden, das stimmt. Aber ich glaube, niemand muss Angst haben vor AI. Man muss nur Angst haben davor, dass man sich nicht mit AI beschäftigt. Dann muss man Angst haben. Menschen, die sich auf AI einlassen, diese Tools mal nutzen und feststellen, die tun nicht weh, die helfen, Zeit zu sparen, die helfen, Dinge etwas schneller zu machen, die helfen vielleicht sogar bestimmte Teile einer Arbeit zu automatisieren und zu standardisieren. Die Menschen, die AI lernen, nutzen und sich weiterentwickeln, die werden immer eine Aufgabe haben, die werden immer einen Job haben, noch eine ganze Zeit lang, vielleicht für immer. Deswegen, die Angst vor AI ist nicht begründet. Die ist nur dann begründet, wenn man AI versucht zu ignorieren und sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Dann muss man sich vielleicht Gedanken oder auch Sorgen machen. Aber die Menschen, die sich auf AI ein Stück weit einlassen, die anfangen es zu benutzen, die merken, was das für eine Beschleunigung bringt, was das für eine Zeitersparnis bringt, auch was das für einen Spaß machen kann. Ja? Die merken plötzlich, dass das was Gutes sein kann, wenn ich mit einer positiven Haltung auf AI zugehe. Und für mich auch das eines der Highlights von 2024. Eine weitere Erkenntnis, die sich in 2024 bei mir viel stärker gesetzt hat, ist Kraft von Beziehungen. Je nachdem, wie lang du schon hier im Leitwolf Podcast bist. Wenn heute zum ersten Mal, dann herzlich willkommen. Dann ist das vielleicht das erste Mal, dass ich das sage im Gespräch mit dir. Wenn du schon länger dabei bist und manche der Leitwolf Podcast Hörer sind ja schon von Anfang an dabei, schon über 400 Folgen, dann wisst ihr, was ich jetzt sagen will. Wenn du als Führungskraft dich mal fragst, was erwarten deine Menschen von dir? Die von dir geführten in deiner Umgebung, was erwarten die von dir? Dann sind es nach meiner Erfahrung 3 Dinge. Orientierung, Motivation und Verbindung. Verbinden. Ja? Und dieser dritte Block, das Verbinden, ja, das menschliche Verbinden, menschliche Beziehungen, aber auch das Verbinden von Informationen mit System. Das Verbinden von Person 1 mit Person 2, das Verbinden von einer Person mit einer Firma, einfach nur das Verbinden, das habe ich lange Jahre in meiner Karriere deutlich unterschätzt. Ich bemühe mich in den letzten Jahren, es viel mehr ins Zentrum zu nehmen und dem Ganzen viel mehr Aufmerksamkeit und auch Zeit zu widmen, einfach Verbindungen herzustellen. Und in diesem Jahr sind in meinem Leben viele sehr schöne Verbindungen neu entstanden, die echt Wert für die Welt haben. Ja, zum Beispiel einer unserer Leitwölfe, mit dessen Firma wir seit 2019 arbeiten dürfen, also schon 6 Jahre, jetzt im 6. Jahr, der hat Leitwolf-Programme erlebt, der hat viele seiner eigenen Mitarbeitenden in die Leitwolf Academy gesendet. Manche sind 2-mal durch die Leitwolf Academy gelaufen, weil sie es so großartig fanden. Der nimmt Führen ernst. Ja, er ist selber ein außergewöhnlicher Tech-Entrepreneur, Tech-Brain, Product-Builder par excellence. Ja, hat das vielleicht erfolgreichste Fintech-Startup aller Zeiten gegründet damals, bevor er in seine jetzige Firma gegangen ist, und er arbeitet eng mit mir. Und als wir vor einiger Zeit uns austauschten, was man denn vielleicht noch alles machen kann, um Tech freizulassen, um Tech Wert und Raum zu geben und durch Tech-Startups die Welt noch besser zu machen, habe ich nach ein paar Gesprächen überlegt, vielleicht sollte ich diesen Mann mal in Verbindung bringen mit dem Gründer und CEO von Evor. Evor ist ein Netz von Tech-Entrepreneurs, das sich unglaublich schnell weiterentwickelt und jetzt nach 4 Jahren nach Start schon über 150 Millionen Euro wert ist und nach meiner persönlichen Überzeugung in den nächsten 5 Jahren sicher ein Unicorn wird und das Potenzial hat, ein Dickerkorn zu werden. Also eine Firma, die eines Tages für einen 2-stelligen Milliardenbetrag veräußert werden könnte. Dieser junge Mann, Daniel Dippold, toller Typ. Ich bin so dankbar, dass er in mein Leben gespült worden ist, hat mit mir zusammen und mit 5 anderen Gründern meine 2. Firma gegründet, in der ich Founding Partner bin und helfe, die Firma weiterzuentwickeln. Und den einen und den anderen habe ich einfach mal zusammengebracht und ein 2. Mal zusammengebracht. Und aus diesem Zusammenbringen, aus diesem Verbinden von 2 Menschen entstand etwas Großes. Weil der eine wird jetzt einen Anteil der Firma des anderen kaufen und dort fulltime einsteigen. Das hat mir wieder gezeigt, welche Kraft es hat, wenn man die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Thema einfach verbindet. Das war für mich eines der Highlights dieses Jahres. Ein weiteres Highlight ist auch für mich, so etwa alle 1 bis 2 Jahre mal 2 bis 3 Tage mit diesen jungen Leuten zu verbringen, mit diesen Tech-Entrepreneurs aus dem Evor-Umfeld, aus diesem Evor-Ökosystem. Und wenn du selber Tech-Startup-Gründer bist, vor der Gründung oder nach der Gründung und suchst nach Ausbildung, nach Netzwerk zu erfolgreichen Gründern oder nach Kapital, vielleicht willst du einfach mal einen Blick auf die Evor-Website werfen und schauen, was es da gibt. Die sind sehr selektiv, weil sie einfach nur top und sehr vielversprechende Startups unterstützen. Daniel hat vor 3 Jahren im Quartal 100 Firmen gescreent. Jetzt sind wir 3 Jahre weiter und im selben Quartal werden jetzt nicht 100 oder 1000 oder 10.000, sondern 15.000 Startups gescreent. Die sind also sehr gut im Analysieren von sehr vielen Startups auf sehr vielen Daten und sind sehr gut im Auswählen der allerwenigen, der ganz wenigen. Ich glaube, das sind dieses Jahr 12 gewesen, in die sie investieren. Sehr anspruchsvoll, sehr selektiv, aber dann kommen auch Top-Entrepreneurs zum Investor. Ich habe dieses Jahr 12 Unternehmer gesehen, die innerhalb von jeweils 3 Minuten ihr Venture gepitcht haben. Ich war dabei und das war großartig. Es war einfach nur großartig. Ich bin sehr froh, dass ich mit diesem Netzwerk Evo in Verbindung bin. Werde im Mai wieder dabei sein, irgendwo in Valencia oder in Griechenland, keine Ahnung, ist auch egal wo. Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten 2 Tage mit Evo und auch das ist eine Verbindung, die in diesem Jahr stärker geworden ist. Und dann weiteres Beispiel für die Kraft von Verbindungen möchte ich teilen aus der 2. Firma, in der ich eben Partner bin. Das ist die NewNow Group in Wien und Frankfurt. Die NewNow Group ist eine AI-Firma, die vor allen Dingen Konsumgüterunternehmen, Finanzunternehmen, Healthcare-Unternehmen und IT-Unternehmen hilft, aus ihren eigenen Daten sehr viel mehr Business Value rauszulassen, indem wir Artificial Intelligence und Human Intelligence verbinden. Und wir hatten in diesem Jahr eine Reihe von größeren Erfolgen. Unser Umsatz hat sich um mehr als 100% gegen Vorjahr gesteigert. Also die Firma hebt jetzt wirklich gerade toll ab. Macht echt Spaß. Und eines der Highlights für mich war, als wir im Oktober ein Gespräch in Wien hatten. Und ich habe unsere Managing Direktorin, die Katja, vorher noch gefragt. Sag mal, Katja, gehen da wirklich 12 Supplier in den Pitch? Sie sagte, ja, es sind 12. Habe ich gefragt, sag mal, lohnt sich das? Wissen die wirklich, was sie wollen? Und sie sagte, ja, es lohnt sich, wir sollten hingehen. Okay, habe ich gesagt, fein, dann machen wir den Pitch mit gegen 11 andere. Und wir haben dann verbunden. Wir hatten Katja, unsere Managing Direktorin in Wien. Und Katja ist vielleicht Anfang 30, top ausgebildet, top Frau. Dann hatten wir mich in Wien. Und ich bin schon ein paar Mal Anfang 30 gewesen. Ich weiß einfach nur, wie man Firmen führt. Ich weiß, wie man Transformation macht. Auch wenn ich kein Digital Native bin. Und wir hatten als drittes Daniel dabei, virtuell in Berlin. Diese 3 im Trio und unseren Gesprächspartner, eine tolle, tolle Company in Österreich und Deutschland, die ihre AI-Strategie auf ein neues Level heben will und vor allen Dingen anfangen will, wirklich auch Wert zu bekommen. Und der langen Rede, kurzer Sinn, wir haben uns so gut verbunden und sind so gut auf die Fragen eingegangen, dass wir tatsächlich gegen die 11 anderen diesen Pitch gewonnen haben und jetzt für die nächsten 3 Jahre für diese Firma arbeiten dürfen. Für mich ein Beweis für die Kraft von Verbindungen und ein Highlight des Jahres 2024. Ein weiteres Highlight ist die Power von Teams. Wenn du schon ein bisschen dabei bist, dann spürst du vielleicht oder weißt allein aus der Anzahl der vielen Podcasts, die wir zu Teams gemacht haben, wie sehr ich an Teams glaube. Ja, es gibt ein paar wenige Fälle, in denen ein Einzelkämpfer vielleicht die bessere Lösung ist. Aber die allermeisten Dinge können von Teams besser erreicht werden als von Einzelkämpfern. Und es gilt das alte afrikanische Sprichwort. Wenn du schnell laufen willst, lauf alleine. Aber wenn du weit laufen willst, dann lauf zusammen. Mir gefällt das. Und da ist, glaube ich, viel Wahres drin. Und auch dieses Jahr war die Power von Teams wieder viele Highlights. Wir haben ja in unserem Angebot unter anderem einen Prozess und ein Produkt und einen Ansatz, der heißt Good to Great. Dieser datenbasierte, strukturierte Ansatz macht Gruppen, die überhaupt noch kein Team sind, überhaupt erstmal zu einem Team. Oder es macht Teams, die schon miteinander arbeiten und schon Teams sind, zu Hochleistungsteams, die nicht mehr miteinander, sondern füreinander arbeiten und viel mehr erreichen. Und dieses Produkt, dieses Serviceangebot durften wir dieses Jahr in vielen Kunden erleben. Unter anderem in einem, der dieses Projekt wirklich ernst nimmt, sehr intensiv und ernsthaft verfolgt, der an 3 großen Standorten ist und an 2, die ganz besonders dominant sind. Viele der Berater und Mitarbeiter kommen aus diesen 2 Standorten. Und unter der Führung eines sehr starken Leaders, einer sehr starken Führungskraft, ist es gelungen, dass dieses Team auf allen 6 Prinzipien von Hochleistungsteams an beiden Standorten signifikant Steigerungen gemacht hat gegenüber dem Anfang des Jahres. Wir haben gerade vor ein paar Tagen die Daten bekommen. Das Team hat sich wirklich überall weiterentwickelt und ich bin echt happy für dieses Team. Und das ist ein Highlight meines Jahres, die Power von Teams, wenn man es strukturiert und datenbasiert angeht. Ich freue mich für dieses Team, dass es so geschlossen nach vorne und nach oben geht. Dieses Team hat wirklich Grund, auf sich selbst stolz zu sein. Und die Mitglieder dieses Teams haben Grund, auf sich selbst und auf die Kolleginnen und die Kollegen stolz zu sein. Die haben dieses Jahr wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Die Power von Strategie ist das nächste Highlight. Power von Strategie. Wir haben jetzt Evidenz in diesem Jahr, dass ein Kunde, den wir 3 Jahre lang begleitet haben, unter anderem durch klare, gewinnende Strategie wirklich außergewöhnlich erfolgreich ist. Wir haben begonnen, 2021 dieses Team zu begleiten. Das ist eine Firma im Skincare-Bereich. Wir haben in diesem Team 14 der einzelnen Leader einzeln betreut, Leadership Assessments gemacht, Coachings gemacht. Wir haben Führungsprogramme mit dem ganzen Team erlebt. Wir haben ein Good-to-Great-Programm erlebt über 3 Jahre und dem Team geholfen, systematisch produktiver zu werden und das Vertrauen weiter zu stärken. Und wir haben eine Strategie gemacht. Und zwar für die mit Abstand größte Marke in diesem Markenportfolio, die wahrscheinlich für 90% des Umsatzes steht. Und hinter diesem ganzen Cocktail von Maßnahmen zu Strategie, Führungskultur und Leadership-Team ist es gelungen, dass wir einen nennenswerten Beitrag leisten durften zu einer Entwicklung, die über 3 Jahre von 650 Millionen Umsatz auf über 1,1 Milliarden Umsatz gesteigert ist, von einem niedrigen einstelligen Wachstum zu einem mittelzweistelligen Wachstum von Umsatz und Gewinnen pro Jahr führte und zu einem erfolgreichen Börsengang, einem erfolgreichen IPO, der in diesem Jahr abgeschlossen wurde. Und ein Herzstück davon war die Kraft von Strategie, von einfachen, klaren Ja-Nein-Entscheidungen. Darüber, wo spiele ich nicht, wie spiele ich nicht, damit diese Firma ihre langfristigen Ziele erreicht. Es hat Spaß gemacht, mit diesem Team eine scharfe Winning-Strategy zu entwickeln und sie in eine gute Umsetzung zu bringen. Und jetzt in diesem Jahr diese Ergebnisse zu sehen, die nachhaltigen, langfristigen Ergebnisse dieser Strategie, dieses Wachstum auf deutlich über 1 Milliarde, das hat mich sehr zufrieden gemacht und mein Team und mich auch. Einfach zu sehen, dass die Arbeit Früchte trägt und messbar die Geschäftsziele unserer Kunden voranbringt. The power of strategy. Ein weiteres Highlight ist die Haltung zu Zeit. Die Attitude to Time. Meine Beobachtung ist, in immer mehr Firmen sind immer mehr Führungskräfte und immer mehr Manager, die das Gefühl haben, unter immer mehr Zeitdruck zu geraten, weil immer mehr Dinge um dieselbe begrenzte Ressource konkurrieren. Unsere Zeit. Und während viele andere Ressourcen erneuerbar sind und vermehrbar sind, insbesondere Geld ist erneuerbar und vermehrbar, ist Zeit leider anders. Denn egal wie oft ich mich mental schon bei Gott beworben habe und gebeten habe, er möge doch bitte die Anzahl von Stunden auf 48 pro Tag verdoppeln. Ich kriege noch nicht mal eine Antwort. Es bleibt bei 24 Stunden. Leider. Denn ich liebe dieses Leben. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ich hätte gerne mehr Stunden im Tag. Aber egal, was ich mache, es bleibt bei 24 Stunden. Das ist unsere einzige nicht erneuerbare Ressource. Unsere einzige nicht ausdehnbare Ressource. Geld einmal ausgegeben, kann ich zurückbekommen. Aber Zeit einmal investiert, die ist weg. Und zwar für immer. Also ist es wichtig, wie geht man mit Zeit um? Immer mehr Menschen gelingt es, Zeit wertzuschätzen. Zeit als ihre einzige nicht erneuerbare Ressource auch zu erkennen. Und mein Appell an dich, wenn du manchmal Schwierigkeiten hast mit deiner Zeit, nimm eine andere Haltung zu deiner Zeit ein. Deine Zeit gehört dir und niemand anders. Nimm die Verantwortung für deine Zeit. Nimm dir deine Zeit, sie ist deine. Und dann betrachte sie wie eine Investition. Investiere bewusst deine Zeit in Dinge, die essentiell sind, die wirklich entscheidend sind. Und investiere sie nicht in Dinge, die nebensächlich sind, nur weil andere sie für dringend erklären. Ja? Also mach dir bewusst, wie wertvoll Zeit ist. Nimm die Verantwortung für deine Zeit, weil sie gehört nur dir. Und investiere deine Zeit bewusst in die essentiellen Dinge, die wirklich den Unterschied machen. Für mich nochmal eine Schärfung von Bewusstsein in 2024. Nächstes Highlight. Die Kraft von Selbstreflexion. Ja? Wenn wir Führungsprogramme machen und wenn wir fragen, wer von euch stimmt zu, dass ihr manchmal im Tagesgeschäft das Gefühl habt, oh shit, ich würde jetzt gerne mal nachdenken, aber ich kann mir nicht die Zeit nehmen. Dann gehen fast alle Arme hoch. Ja? Die Zeit, um zu reflektieren, ist gefühlt immer knapper. Aber die Kraft von Selbstreflexion wird in Wirklichkeit immer größer. Ich habe zum Beispiel noch letzte Woche, als ich in Oslo in Norwegen 3 Tage lang ein tolles Programm, ein Leitwolf-Programm mit 7 Mitgliedern der C-Suite eines Datenunternehmens machen durfte, bin ich in Oslo geblieben, war am Tag danach noch dort, habe morgens dann von 7 bis 10 mit 3 tollen Geschäftsführern einer Berliner Firma arbeiten dürfen. Und wir haben ein 360-Grad-Leadership-Assessment für jeden Einzelnen angefertigt. Sie haben die Daten mit mir geteilt. Wir haben daraus einen Entwicklungsplan für die Einzelnen gemacht und sie haben dann die Daten unter meiner Führung miteinander geteilt. Und dieser Austausch, dieser Wert, dieser Respekt, diese Qualität, diese gegenseitige Wertschätzung, dieser gegenseitige Mut, dem anderen ehrlich zu sagen, wo er Verbesserungspotenzial hat, aber auch das gegenseitige Rückenstärken, wo Leute ihre eigenen Stärken wahrscheinlich völlig unterschätzen und die Stärken viel stärker sind, als der Einzelne sieht. Das war ein Fest, mit diesen 3 Leuten zu arbeiten. War echt klasse. Ein tolles Team, ganz tolle Menschen, die einander zuhören, die einander gegenseitig unterstützen, um die besten Versionen von sich selbst zu werden. Und das waren 3 Stunden geballte Ladung Selbstreflexion. Und dann gegenseitige Unterstützung. Für mich ein Highlight meines Jahres. Es hat mir wieder klar gemacht, wie kraftvoll es ist, ehrlich und datenbasiert sich selbst zu reflektieren. Einer von den dreien nahm unter anderem wahr, dass er keine Lust auf Details hat. Ich kann es einerseits verstehen, aber habe ihn auch gefragt, sag mal, meinst du keine Lust auf Detail oder meinst du keine Lust auf Exekution? Ja? Dieser Mann, ich bewundere diesen Mann. Ich finde den großartig. Ich bin so froh und dankbar, dass der in meinem Leben ist. Der hat eine Gabe, die ist unglaublich. Der kann jeden Menschen begeistern und anzünden von seiner großen Idee. Das habe ich noch nie stärker gesehen als in diesem Mann. Der kann wirklich Menschen begeistern. Der hat aber, was ja völlig verständlich ist, häufig hat ja diese Stärke auf der einen Seite eine Schwäche auf der anderen Seite, der hat einfach keine Lust, Dinge zu Ende zu bringen. Der liebt es einfach, Dinge zu beginnen. Ja, und große Ideen zu starten und Leute für große Ideen zu begeistern. Aber er hat nun mal keine Freude daran, Dinge zu beenden. Das nennt man Exekution. Da hat der Mann einfach keinen Spaß dran. Und da hat der Mann einfach keinen Bock drauf. Und das ist auch völlig okay. Nur das ist kein Detail. Das ist die Exekution. Das ist das Umsetzen. Das ist das in Handeln kommen. Das ist das Abschließen von Dingen. Und das ist kein Detail. Das ist wichtig. Das ist der zweite Teil von zweien. Die Idee haben und die Dinge öffnen ist wichtig. Aber der Teil 2, Dinge abschließen und Dinge in die Umsetzung bringen, ist genauso wichtig. Und das Gespräch werden wir fortsetzen nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, wie er das jetzt sieht nach diesem kurzen Impuls, wo ich sage, hey, du meinst nicht Detail, du meinst Umsetzung. Du meinst Exekution. Und Exekution ist wichtig. Ja? Denn wenn du Dinge nicht beendest, gibt es keine Handlung. Ohne Handlung keine Ergebnisse. Ohne Ergebnisse kein Führen. Ohne Führen kein Spaß. Und das hat er auch verstanden. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Gespräche mit diesem echt beeindruckenden, tollen Mann. Oliver, liebe Grüße nach Berlin. Und basierend auf diesem Gespräch kam auch nochmal wieder ein Refresher, so ein kurzer Blitz in den Kopf bei mir. Ich habe dieses Jahr die Freude, mit ungefähr 30 bis 35 CEOs sehr eng zu arbeiten. Und einer von denen sagte diesen Satz, stop starting, start finishing. Ja, was ein toller Satz. Es ist wichtig, dass du als Führungskraft in deinem Team, in deinem kleinen, großen Team, in deiner Firma nicht nur Dinge startest, sondern Dinge auch beendest und Dinge abschließt. Ja, und wirklich abschließt, ja. Rainer aus Hamburg sagte dieses Jahr den Satz, ja, manchmal melden wir dann hier Projekte ab, aber daraus werden Zombie-Projekte. Das sind Projekte, die sind offiziell schon längst tot, aber die geistern wie Zombies weiter über die Flure und fressen irgendwo Zeit. Ja, tolles Bild, lieber Rainer, vielen Dank. Zombie-Projekte. Also, stop starting, start finishing. Wieder ein geschärftes Bewusstsein für diese wichtige Sache. Ein weiteres Highlight des Jahres war für mich ein Gespräch mit einem DAX-CEO. Ein Mann, die DAX-Unternehmen sind nun mal groß und wichtig, ja, 40 Stück in Deutschland. Ein Mann, der eine große Firma führt. Ein Mann, der eine gestandene Führungskraft ist. Und mit dem ich mit ihm und mit einem seiner C-Level-Kollegen eine ganze Stunde ein sehr inspirierendes Gespräch und eine gute Diskussion hatte. Unter anderem haben wir dann ein Thema besprochen, nämlich die Essenz guten Führens. Für mich persönlich ist eine Essenz guten Führens die Kombination von zwei scheinbar völlig widersprüchlichen Fähigkeiten. Nämlich enormer Willenskraft gepaart mit persönlicher Bescheidenheit. Ja? Enormer Willenskraft, dass das Richtige geschieht, nicht das Bequeme. So wie ich eben in diesem Podcast hingewiesen habe darauf, wie eine C-Suite und ein CEO von unten nach oben narzisstische, toxische Mitglieder aus dem Aufsichtsrat rauskriegen. Das ist das Richtige. Ja, dafür braucht es Willenskraft. Und diese Willenskraft alleine ist sehr stark. Aber das sind nicht die stärksten Führungskräfte, die einfach nur willensstark sind. Donald Trump ist auch willensstark. Aber für mich keine gute Führungskraft. Sorry, wenn ich hier politisch geworden bin. Diese starke Willenskraft wird erst dann richtig Gutes führen, außergewöhnlich Gutes führen, wenn sie gepaart ist mit ebenso großer persönlicher Bescheidenheit. Dass diese Führungskräfte eben immer das große Ganze ins Zentrum stellen, das Team ins Zentrum stellen und nicht ihre eigenen persönlichen egoistischen Interessen. Starke Willenskraft und starke Bescheidenheit, das ist für mich gutes Führen. Und dieser DAX-CEO sah das anders. Und das hat mich echt gestoppt. Der hatte Schwierigkeiten mit dem Begriff Bescheidenheit. Ich habe den Eindruck, dass dieser Mann Bescheidenheit interpretiert als Weichheit, als Weicheierei, als Duckmäusern. Wenn er das so interpretiert, dann verstehe ich, warum er sagt, nee, Bescheidenheit ist nicht gut. Aber ich interpretiere Bescheidenheit völlig anders. Ja? Diese CEOs und die C-Suites, die diese beiden Aufsichtsräte erfolgreich wegbekommen haben, die sind bescheiden, aber mit Sicherheit nicht weich und schon gar keine Duckmäuser. Ne? Aber das hat mich echt bewegt. Dieser Mann hat mich zum Nachdenken gebracht, indem er Bescheidenheit nicht unbedingt als gutes Führen betrachtet. Und daraus leite ich jetzt mal meine Frage an dich ab, lieber Leitwolf-Podcast-Hörer. Ist für dich Bescheidenheit Weichheit oder nicht? Ich möchte mal verstehen, welche Interpretation du hast von dem Begriff Bescheidenheit. Ist das Schwäche? Ist es Weichheit oder ist es gut? Das ist jedenfalls jetzt schon für mich auch ein Highlight des Jahres. Ein weiteres Highlight des Jahres ist für mich Selbstführung. Und zwar die Bestätigung einer einfachen Erkenntnis. Nämlich, dass man viel weiterkommt, wenn man nicht von der Gegenwart vorwärts führt, in kleinen, inkrementellen Schritten, sondern wenn man von der Zukunft rückwärts führt. Ja, wenn man eine klare, visualisierte Vision hat, wie die Welt in 10 Jahren aussehen kann, wie Erfolg für deine Firma in 10 Jahren ist und wie du dann die Haltung einnimmst, du bist schon da. Du visualisierst, wie es ist, wenn dieser Erfolg schon eingetreten ist. Und dann denkst du von dieser Zukunft rückwärts in großen Schritten. Und das hat für mich auch mal Edwin Moses sehr klar gemacht. Dem Mann bin ich mal begegnet. Edwin Moses, für diejenigen, die vielleicht weniger Sport interessiert sind oder noch sehr jung sind, die ihn vielleicht nicht erlebt haben, Edwin Moses hat in den 70er und 80er Jahren als 400 Meter Hürdenläufer seinen Sport so dominiert, wie kaum ein anderer jemals eine Einzelsportart dominiert hat. Der hat in 11 Jahren in 113 Wettbewerben jeden Wettbewerb gewonnen. Jeden, ohne Ausnahme. Inklusive Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. 11 Jahre lang jeden Wettbewerb gewonnen. Und ich habe das Glück gehabt, ihm mal zuzuhören, seinen Vortrag zu hören und dann abends bei unserem Geschäftsführer zu Hause in einem kleinen Kreis von 7, 8 Leuten auch beim Abendessen mit ihm zusammen zu sein. Und ich habe ihn gefragt, jetzt sagen Sie doch mal, lieber Edwin, was war denn eigentlich Ihr Erfolgsgeheimnis? Ja, sagt er, sei nicht ganz einfach, 2 Stück. Einmal harte Arbeit. Ich habe jeden Tag 2-mal trainiert. Es ist unmöglich, dass irgendeiner besser vorbereitet war als ich. Ich habe einfach viel, viel trainiert. Und zweitens, ich bin nie gegen meine Gegner gelaufen. Sag ich, Herr Moses, also das verstehe ich jetzt nicht. Können Sie mir das bitte nochmal erklären? Ja, sagt er ganz einfach. Wenn ich ein Rennen gehabt habe, dann habe ich mir vor dem Rennen die Augen geschlossen, habe mir die Uhr an der Zielgerade vorgestellt, habe visualisiert, welche beste Zeit kann ich heute hier laufen in diesem Stadion. Und kaum bin ich aus den Blöcken, bin ich in genau diese Zeit gelaufen und habe dann halt jedes Mal alle geschlagen. Das nenne ich Visualisieren deines Erfolges und das nenne ich Führen aus der Zukunft rückwärts, statt aus der Gegenwart vorwärts. Für mich ein weiteres Highlight dieses Jahres. Und wenn wir jetzt mal zusammenbinden, was so die größten Leadership-Lektionen 2024 für mich gewesen sind, dann zahlen viele davon ein in die 4 Dinge, die ich bei besonders erfolgreichen Unternehmern häufig beobachte. Ich habe sie auch wieder beobachtet im Start Summit in St. Gallen dieses Jahr. Wenn du entweder selbst Startup-Unternehmerin, Unternehmer bist und suchst Impulse, wenn du einfach nur interessiert bist an erfolgreichen Unternehmern, es sind ja mittlerweile Tausende von Startup-Unternehmern, die auf dem Start Summit in St. Gallen meistens im März dabei sind. Ich will nächstes Jahr auch wieder hingehen, es war einfach cool. Und dort habe ich mehrere Sachen gesehen, die ich jetzt mal so zusammenfasse. Habe ich auch in einem anderen Podcast hier schon mal geteilt, Entrepreneurial Leadership. Was haben erfolgreiche Unternehmer gemeinsam? Wie denken sie? Wie entscheiden sie? Wie kommunizieren sie? Und wie fühlen sie? Und hier ist meine Zusammenfassung. Wirklich erfolgreiche Unternehmer denken nicht, was ist wichtig oder was ist das Wichtigste, sondern sie fragen sich, was ist essentiell? Was sind die zwei entscheidenden Treiber unseres Erfolgs? Was ist essentiell? Jetzt. So denken erfolgreiche Unternehmer. Wie entscheiden erfolgreiche Unternehmer? Wenn ich jetzt reflektieren lasse, vor meinem inneren Auge, wir haben jetzt fast 800 Projekte gemacht in den 12 Jahren. Wir haben mit etwa 11.000 Führungskräften wie dir zusammengearbeitet. Und immer mal wieder stelle ich dann die Frage, wenn du deine Karriere nochmal machen könntest, was wäre das eine Ding, was du ändern würdest? Und es kommt immer dieselbe Antwort. Hätte ich doch bloß die großen, unbequemen Entscheidungen nicht immer verschoben, sondern diese großen, unbequemen Entscheidungen gleich am Anfang getroffen. Insbesondere auch unbequeme Personalentscheidungen. Intuitiv wusste ich, was richtig und was falsch ist. Aber ich habe es irgendwie nochmal verschoben und verschoben. Das war der größte Fehler meiner Karriere, sagen fast alle diese 11.000 Führungskräfte. Und was machen erfolgreiche Unternehmer? Die essen den Frosch. Eat the frog. Was heißt das? Das ist ein Symbol für eine nicht unbedingt attraktive, nicht unbedingt gefallende, nicht unbedingt angenehme Entscheidung. Aber sie ist richtig. Und die treffen wir jetzt gleich am Anfang. Weil wenn du die großen, unbequemen Entscheidungen am Anfang triffst, dann wird alles andere danach so viel leichter. So entscheiden erfolgreiche Unternehmer. Eat the frog. Drittens, wie kommunizieren die? Weniger erfolgreiche Leute senden alles, was sie senden wollen. Erzählen Gott und der Welt alles über ihr Venture, über ihre Ideen und so weiter. Die werden nicht erfolgreich sein. Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben eine empfängerorientierte Haltung in ihrer Kommunikation. Die fragen sich nicht, wie kann ich den anderen bombardieren mit möglichst vielen Fakten, die ich senden will, sondern sie fragen sich, was sind die wenigen Dinge, die der andere braucht, um so zu entscheiden, wie ich es gerne möchte. Empfängerorientiert. Und dann sprechen sie nur das Relevanteste, ganz präzise und so kurz wie möglich. So kommunizieren erfolgreiche Unternehmer. Und zum Schluss, wie führen sie? Sie führen mit der ihnen eigenen Kombination aus riesengroßer Willenskraft gepaart mit endloser persönlicher Bescheidenheit. So führen erfolgreiche Unternehmer. Und damit kommen wir zum Schluss der inhaltlichen Sachen, der Führungslektionen 2024, die mir dieses Jahr geschenkt hat. Und was mir dieses Jahr auch geschenkt hat, ist eine gesunde Familie, ein tolles Team und ein tolles Geschäft mit immer mehr Kunden. Ich fühle Dankbarkeit. Ich fühle mich wirklich persönlich sehr dankbar, dass es meiner Familie gut geht. Ich habe zwei Söhne, zwei tolle junge Männer. Der eine ist gerade im Anflug aus Amsterdam zurück nach Hause. Der andere ist schon hier aus London. Ich bin froh und dankbar, dass ich die zwei habe. Ich bin froh und dankbar, dass ich eine tolle Frau an meiner Seite habe, die ich sehr liebe, die viele Dinge gut kann, die ich überhaupt nicht kann. Ich bin sehr dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für mein Team, ja, aus 6 verschiedenen Ländern. Ein tolles Team, das immer mehr zusammenrückt und immer stärker wird. Es ist einfach wunderschön, mit meinem Team arbeiten zu dürfen. Und ich bin dankbar für unsere Kunden. Ja, mittlerweile fast 170 Firmen, die uns immer mehr Vertrauen schenken, die immer größere Dinge mit uns tun. Dafür bin ich dankbar. Und ich bin dankbar für die Community, diese Leitwolf-Community, zu der auch du gehören kannst, wenn du hier reinkommst. Vielleicht bist du schon lange dabei, dann bist du längst Teil dieser Bewegung, dieser Community, die uns jeden Tag mehr hilft, einen Schritt näher zu kommen an die Realisierung unserer gemeinsamen Vision. Eine gut geführte Welt. Und da wollen wir einfach hin und dafür bin ich dankbar. Und wenn dieser Podcast dir gefällt, ich hätte echt Bock, deine Meinung zu hören. Teil gern deine Erfahrungen hier im Podcast, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du interagieren kannst mit uns. Kommentier gerne direkt auch zu mir, weil ich würde gern verstehen, was dieser Podcast mit dir macht. Abonniere diesen Podcast gerne, hinterlass gerne ein Rating für uns, weil damit hilfst du uns zu lernen, in Kontakt zu sein und immer mehr Menschen reinzuholen in diese Community. Danke, dass du heute wieder dabei warst im Leitwolf Podcast. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr mit vielen schönen Momenten, die du ganz bewusst genießt. Vielen Dank.